Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die betriebsbedingte Kündigung, Hürden, Probleme, Lösungen. Moin aus Hamburg.
Und auch von mir, Jens Buchwald, einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Moin!
Wie immer sind wir natürlich total froh, dass Sie sich für uns, also für Arbeitsrecht für Arbeitgeber, entschieden haben. Das haben übrigens auch gemacht Hörer in der Dominikanischen Republik und auf Malaysia. Individuell danken möchten wir zum Beispiel Birgit Lichtner. Die hat uns nämlich geschrieben: Ich bin von Beginn an eine begeisterte Hörerin, finde das Format wirklich toll und die Infos sehr hilfreich. Vielen Dank, Frau Lichtner, dafür. Dann hat uns noch Antonio Vincenzi geschrieben: Ich bin bereits Podcast-Hörer und finde Ihren Podcast sehr empfehlenswert. Auch vielen Dank dafür. Und dann hat uns noch Janis Palti geschrieben: Danke für Ihren Podcast, ein guter Wegbegleiter zur Arbeit. Auch vielen Dank dafür. Und das Danken findet gar kein Ende. Wir danken nämlich auch noch dem Beck Verlag. Der hat uns nämlich 3 Exemplare von dem Buch Arbeitsrecht von A bis Z, Einzelpreis 24,90, kostenlos zur Verfügung gestellt. Dieses Buch vermittelt verständlich und übersichtlich alles, was Sie zum Arbeitsrecht wissen müssen. Dargestellt wird nämlich das gesamte Arbeitsrecht von der Begründung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses und auch betriebsverfassungsrechtlich besonders wichtige Themen. Zusätzlich werden viele Randgebiete behandelt, wie zum Beispiel Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenversicherung, Ausbildungsförderung, Lohnpfändung und Lohnsteuerrecht. Und einen weiteren Schwerpunkt hat das Buch bei dem Recht besonderer Gruppen von ArbeitnehmerInnen, zum Beispiel von Jugendlichen, schwerbehinderten Menschen und von Heimarbeitern. Letztlich sollte dieses Buch auf dem Tisch aller Personen liegen, die im Personalbereich tätig sind. Wie Sie ein Exemplar von den 3, die wir hier auf dem Tisch liegen haben, bekommen können, verraten wir am Ende der Folge. Beim Beck Verlag finden Sie im Übrigen natürlich auch Bücher zu so gut wie allen anderen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, schauen Sie dort vorbei. Und einen Link zum Beck Verlag, den finden Sie natürlich in den Shownotes. So, jetzt zu unserem Schwerpunktthema, die betriebsbedingte Kündigung, Hürden, Probleme, Lösungen. Sie kennen das nahezu täglich, so geht mir das zumindest, liest man derzeit Meldungen, in denen Firmen ankündigen, Stellen zu streichen. Die schwierige wirtschaftliche Lage und die vielen Unsicherheiten derzeit führen dazu, dass viele Arbeitgeber Veränderungen vornehmen, also zum Beispiel Abteilungen umbauen oder ganz schließen. Häufig ist das auch mit betriebsbedingten Kündigungen verbunden. Heute wollen wir uns ansehen, wann wirksam betriebsbedingt gekündigt werden kann, was Sie als Arbeitgeber beachten müssen, was für Probleme auftreten können und wie Sie diese Probleme lösen können. Anfangen möchte ich hier mit einem kurzen Überblick. Wenn gegen eine betriebsbedingte Kündigung geklagt wird, dann prüft das Arbeitsgericht vor allem 4 Punkte. Als erstes die unternehmerische Entscheidung, da werde ich gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann muss einer oder mehrere Arbeitsplätze wegfallen, da wird dann mein Kollege was zu sagen. Dann muss die Sozialauswahl ordnungsgemäß durchgeführt werden und es darf kein freier Arbeitsplatz bei Ihnen im Unternehmen bestehen, auf den die gekündigten ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden können. Ja, kommen wir zur unternehmerischen Entscheidung. Um was geht's hier eigentlich? Die Rechtsprechung verlangt eine wirtschaftliche bzw. organisatorische Entscheidung des Arbeitgebers, aus der sich dann der Wegfall eines oder mehrerer Arbeitsplätze ergibt. Die Entscheidung kann auf innerbetriebliche Gründe gestützt werden, zum Beispiel Schließung einer Abteilung, oder auf außerbetriebliche Gründe, zum Beispiel Rückgang der Nachfrage oder Steigerung der Rohstoffpreise. Hier der dringende Rat an alle Arbeitgeber: Zum einen holen Sie sich schon, bevor Sie diese Entscheidung fällen, Unterstützung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und zum anderen stützen Sie die unternehmerische Entscheidung bitte immer auf innerbetriebliche Gründe und niemals auf außerbetriebliche Gründe. Warum ist das so? Wenn Sie Ihre unternehmerische Entscheidung auf außerbetriebliche Gründe stützen, zum Beispiel einer gesunkenen Nachfrage nach Ihren Produkten, dann müssen Sie vor dem Arbeitsgericht beweisen, wie sich dieser Rückgang in der Nachfrage konkret auf Ihren Beschäftigungsbedarf ausgewirkt hat oder auswirkt. Also wie viel weniger Arbeitnehmer Sie brauchen, weil die Nachfrage zurückgegangen ist. Sie holen sich so also ein weiteres unnötiges Risiko in den Kündigungsschutzprozess hinein und verschlechtern so ihre Chancen Und auf der anderen Seite steigern sie das Risiko, dass sie eine hohe Abfindung zahlen müssen. Also immer nur auf innerbetriebliche Gründe stützen. Das ist der erste Rat. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, da die weiteren Punkte, die wir noch besprechen, also insbesondere der Wegfall des Arbeitsplatzes und die Sozialauswahl, durchaus schon schwierig genug sind, wird dem Punkt unternehmerische Entscheidung von Arbeitgeberseite oft wenig oder gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist leider ganz falsch. Geht es dann vor das Arbeitsgericht, dann muss nämlich vorgetragen werden, dass die Geschäftsführung zusammengesessen hat und eine Unternehmerentscheidung getroffen hat. So macht man es der Gegenseite einfach, weil die dann schlicht bestreitet, dass es dieses Treffen und diese Entscheidung gegeben hat. Dann müssen sie überzeugen, beziehungsweise über die Anhörung der Geschäftsführung beweisen, was wann genau beschlossen wurde. Ein weiteres, aus unserer Sicht unnötiges Risiko. Wie machen Sie es besser? Sie entwerfen vorab, zusammen mit Ihrem Fachanwalt für Arbeitsrecht, eine schriftliche unternehmerische Entscheidung, in der kurz und knapp geschrieben steht, was entschieden werden soll, also welche unternehmerische Entscheidung wie und wann umgesetzt werden soll. Diese Entscheidung wird dann vor Ausspruch der Kündigung getroffen und unterschrieben. Wenn Sie das machen, dann können Sie dieses Dokument im Kündigungsschutzprozess vorlegen. Dann kann die Gegenseite das nicht einfach so bestreiten. Dann müsste nämlich die Arbeitnehmerseite schon genau vortragen, warum sie davon ausgeht, dass die unternehmerische Entscheidung nicht oder nicht so gefasst worden ist. Und auf diese Weise verbessern sie ihre Situation im Prozess deutlich. So, und jetzt zum zweiten wichtigen Punkt, nämlich der Thematik Wegfall des Arbeitsplatzes.
Genau, oder noch etwas genauer ausgedrückt, wir beschäftigen uns jetzt um den kausalen Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses durch die unternehmerische Entscheidung, spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist. Es geht hier also um die Betriebsbedingtheit der Kündigung. Wir brauchen zunächst einen Überhang an Arbeitskräften und einen Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses. Nicht notwendig ist hier von den Begrifflichkeiten, dass ein ganz bestimmter Arbeitsplatz wegfällt. Ausreichend ist der Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses des gekündigten Mitarbeiters. Das will ich auch mal kurz erläutern. Wenn zum Beispiel ein Bauunternehmer 4 von insgesamt 40 Bauarbeitern unter Hinweis auf dauerhaften Auftragsrückgang und das Auslaufen mehrerer Baustellen kündigt, dann ist es unerheblich, ob ein gekündigter Bauarbeiter auf der Baustelle tätig war, die ausgelaufen ist. Entscheidend ist das Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses. Wer muss den Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses im Prozess darlegen? Antwort ist natürlich recht leicht. Sie als Arbeitgeber müssen hier abliefern. Wichtig, Sie dürfen sich nicht auf Schlagworte beschränken. Der pauschale Hinweis auf wirtschaftliche Notwendigkeiten reicht nicht aus. Sie müssen als Arbeitgeber konkret vortragen, wie sich die Umstände der unternehmerischen Entscheidung auf das Weiterbeschäftigungsbedürfnis bzw. auf den Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses auswirken. Welcher konkrete Vortrag ist hier notwendig? Sie müssen hier als Arbeitgeber tatsächlich sorgfältig vortragen, welche konkreten Tätigkeiten eines oder mehrerer Arbeitnehmer entfallen. Idealerweise sollten Sie hierbei vortragen, welche Tätigkeiten der Arbeitnehmer bisher in welchem Zeitumfang, zum Beispiel Stunden pro Woche, erledigt hat. Praxistipp hierzu: Fangen Sie rechtzeitig mit dieser Dokumentation an. Das im Nachhinein zu rekonstruieren, wenn bereits eine Kündigung ausgesprochen ist, ist, das können wir nur aus der Praxis sagen, schwierig bis unmöglich. Und in einem zweiten Schritt müssten und sollten Sie dann vortragen, welche Tätigkeiten hiervon ganz oder teilweise entfallen sind, zum Beispiel durch Outsourcing oder Einstellung der Tätigkeit. Und auch hier sollte natürlich dann der zeitliche Umfang entsprechend vorgetragen werden. Wenn Tätigkeiten eines zu kündigenden Mitarbeiters verbleiben bzw. nicht wegfallen, dann müssten Sie vortragen, ja, wer macht denn dann diese Tätigkeiten? Und ganz wichtig, wer erledigt diese Tätigkeiten, ohne dass Überstunden anfallen? Dazu müssten Sie auch vortragen, ja, was haben denn diese Mitarbeiter bisher gemacht und warum können die weitere Tätigkeiten übernehmen, ohne dass Überstunden anfallen? In diesem Zusammenhang auch ein Gestaltungshinweis aus der Praxis, der jedenfalls in diesem Zusammenhang dann geeignet sein kann, wenn es sich zum Beispiel um Leitungstätigkeiten handelt, die aus Ihrer Sicht als Arbeitgeber entfallen sollen. Hierbei ist jeweils zu prüfen, ob möglicherweise die Aufgaben, die die Leitungskraft bisher wahrgenommen hat, in Zukunft durch ein Mitglied der Geschäftsführung wahrgenommen werden können. Mit anderen Worten, dass die Aufgabe nach oben umverteilt wird. Vorteil für Sie als Arbeitgeber ist, für Geschäftsführer gilt das Arbeitszeitgesetz nicht. Dass also in Einzelfallkonstellationen auch ein probates Gestaltungsmittel, um die Umverteilung von Aufgaben und den Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses eines Mitarbeiters begründen zu können. Auch denkbar ist, dass Sie anweisen als Arbeitgeber, dass auch im Nachgang zur Umverteilung von Arbeitsaufgaben keine Überstunden durch die verbleibenden Mitarbeiter durchgeführt werden dürfen. Dass Sie also als Arbeitgeber eine zeitliche Streckung von Aufgaben in Kauf nehmen. Wichtig wäre dann in diesem Zusammenhang, dass diese Entscheidung auch erstens dokumentiert wird, zweitens kommuniziert wird und drittens umgesetzt wird. Also nur auf dem Papier zu sagen, Mitarbeiter X übernimmt jetzt bestimmte Aufgaben von Mitarbeiter Y, der gekündigt worden ist, und wir verbieten ihm, Überstunden zu machen. Tatsächlich macht Mitarbeiter X aber eine ganze Reihe an Überstunden aufgrund der Neuverteilung dieser Aufgaben. Dann würde sich in der Praxis zeigen, dass diese von Ihnen vorgegebene Entscheidung entweder nicht umsetzbar ist oder möglicherweise von einem Gericht angenommen wird, dass diese Entscheidung tatsächlich nur auf dem Papier steht und gar nicht so gelebt und kommuniziert worden ist. Aber dass tatsächlich ein probates Gestaltungsmittel im Rahmen der Umsetzung Ihrer unternehmerischen Entscheidung und im Rahmen des Wegfalls des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang, auf den ich noch kurz eingehen möchte, auf welchen Zeitpunkt kommt es denn da an? Also grundsätzlicher Beurteilungszeitpunkt für den Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses ist der Zugang der Kündigung. Es gilt hier das Prognoseprinzip. Der Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses muss spätestens im Zeitpunkt des Ablaufes der Kündigungsfrist eintreten. Und das müssen Sie im Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung entsprechend prognostizieren können. Probleme bei dieser Prognose gibt es immer in Konstellationen, wo Sie sich als Arbeitgeber auf den Wegfall des Weiterbeschäftigungsbedürfnisses berufen, gleichzeitig sich zum Beispiel aber an Neuausschreibungen beteiligen und in diesem Zusammenhang noch gar nicht klar ist, ob das Weiterbeschäftigungsbedürfnis tatsächlich entfallen wird, weil Sie im Prinzip gar nicht wissen können, ob Sie an der Neuausschreibung eines bestimmten Auftrages am Ende des Tages erfolgreich teilnehmen oder nicht erfolgreich teilnehmen. Auf diese Konstellation sei an dieser Stelle besonders hingewiesen.
Ja, sind wir ehrlich, die Sozialauswahl ist der Punkt, vor dem Arbeitgeber oft den meisten Respekt haben. Warum ist das so? Viele betriebsbedingte Kündigungen scheitern eben an einer fehlerhaften Sozialauswahl. In § 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz ist nämlich geregelt, dass Kündigungen unwirksam sind, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer soziale Gesichtspunkte wie die Betriebszugehörigkeit, das Alter, die Unterhaltsverpflichtung sowie eine eventuelle Schwerbehinderung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat. Hier geht es also nicht mehr um die Frage des Obs, also ist der Arbeitsplatz weggefallen, sondern um die Frage, wer wird konkret gekündigt. Was müssen Sie als Arbeitgeber hier tun? In einem ersten Schritt ist zu klären, welche ArbeitnehmerInnen überhaupt in die Sozialauswahl einzubeziehen sind. Und um es ganz deutlich zu sagen, das ist oft einer der größten Streitpunkte vor dem Arbeitsgericht. Hier geht es also um die Vergleichbarkeit. In die Sozialauswahl müssen nämlich alle ArbeitnehmerInnen einbezogen werden, deren Arbeitsplatz weggefallen ist, das ist klar. Dazu kommen aber auch noch ArbeitnehmerInnen, die mit den unmittelbar betroffenen ArbeitnehmerInnen vergleichbar sind. Damit ein Arbeitnehmender mit einem anderen Arbeitnehmenden vergleichbar ist, müssen beide zunächst auf der gleichen Hierarchieebene im Betrieb sein. Es werden also keine Vorgesetzten und auch keine Untergebenen in die Sozialauswahl einbezogen. Ein zweiter Punkt ist, dass die konkreten Arbeitnehmenden nur dann in die Sozialauswahl kommen, wenn sie aufgrund ihrer Tätigkeit sowie im Rahmen des Direktionsrechts austauschbar sind. Im Rahmen der Tätigkeit sind sie austauschbar, wenn ein Arbeitnehmender, dessen Arbeitsplatz wegfällt, die Tätigkeit eines vergleichbaren Arbeitnehmenden aufgrund seiner Kenntnisse, Fähigkeiten und Ausbildung unmittelbar übernehmen könnte oder nach einer Einarbeitungszeit übernehmen könnte. Hier sollten Sie also ganz genau schauen. Sehr oft ist es nämlich vor dem Arbeitsgericht so, dass der Arbeitgeber überspitzt gesagt sagt, der gekündigte Arbeitnehmer ist mit niemandem im Betrieb vergleichbar. Und der Arbeitnehmer sagt, ich bin mit allen anderen vergleichbar. Hier sollte also aus Arbeitgebersicht vorab realistisch eingeschätzt werden, wer welche Tätigkeiten erbringen kann und wer nicht. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle, leider kommt es nicht darauf an, wie gut die Tätigkeit erbracht werden kann. Es kommt allein darauf an, ob der Arbeitnehmende die Tätigkeit schaffen oder leisten kann oder nicht. So, jetzt noch die Frage, wie das im Rahmen des Direktionsrechts ist. Da liegt nämlich nur dann eine Vergleichbarkeit vor, wenn der eine Arbeitnehmende, dessen Arbeitsplatz weggefallen ist, auf den Arbeitsplatz des vergleichbaren Arbeitnehmenden nach den Regelungen seines Arbeitsvertrages, natürlich immer in Verbindung mit 106 Gewerbeordnung, versetzt werden kann. So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Wie wird die Sozialauswahl denn konkret durchgeführt? Hier kommt es jetzt auf die sozialen Gesichtspunkte an, also Alter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltsverpflichtung und Schwerbehinderung. Diese Kriterien müssen alle verwendet werden. Deswegen gucken wir uns die im Einzelnen einmal an. Dauer der Betriebszugehörigkeit. Was ist die Idee des Gesetzgebers? Naja, der Gesetzgeber hat dieses Merkmal aufgenommen, da sich in der Betriebszugehörigkeit die Betriebstreue des Arbeitnehmenden ausdrückt, die die soziale Schutzwürdigkeit erhöht. Hierbei ist immer die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses beim selben Arbeitgeber zu berücksichtigen. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass es nicht darauf ankommt, ob während der Zeit gearbeitet wurde oder ob das Arbeitsverhältnis zum Beispiel wegen Elternzeit geruht hat. Entscheidend ist alleine der rechtliche Bestand des Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus sind auch Zeiten dazu zu addieren, die aber einem anderen Arbeitgeber verbracht wurden, wenn es einen Betriebsübergang zum jetzigen Arbeitgeber gab, 613 BGB, oder vertraglich vereinbart wurde, das kommt auch immer wieder vor, dass die früheren Zeiten anzurechnen sind. Und noch ein letzter Punkt an dieser Stelle, gab es Unterbrechungen zwischen zwei Arbeitsverhältnissen beim selben Arbeitgeber, so sind diese Zeiten trotzdem zusammenzurechnen, wenn sie in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem jetzigen Arbeitsverhältnis stehen. Und das wird von den Gerichten in der Regel angenommen, wenn die Unterbrechung nicht länger als 6 Wochen betrug. Jetzt zum Punkt Alter. Das Merkmal berücksichtigt fast schon logisch, dass es mit steigendem Lebensalter regelmäßig schwieriger wird, nach Ausspruch einer Kündigung eine neue Tätigkeit zu finden. Darüber hinaus sinkt typischerweise auch die Flexibilität mit steigendem Alter. Da allerdings die soziale Schutzbedürftigkeit so sehen, dass die Gerichte zumindest mit einer bevorstehenden Rente wiederum sinkt, ist es in Ordnung, dem Alter bei jungen Arbeitnehmern zunächst eine geringere Bedeutung zuzumessen, im mittleren Alter größere und im höheren Alter, also in Rentennähe, wiederum eine geringere Bedeutung zuzuweisen. Kommen wir zum Punkt Unterhaltsverpflichtung. Das Arbeitsverhältnis, das ist klar, ist die wirtschaftliche Grundlage des Lebensunterhaltes der ArbeitnehmerInnen. Und deswegen macht die Beantwortung der Frage, wie viele Personen der konkrete Arbeitnehmende unterhaltsverpflichtet ist, für die finanzielle und soziale Situation einen erheblichen Unterschied. Und dem trägt eben das Kriterium Anzahl der Unterhaltsverpflichtung im Rahmen der Sozialauswahl Rechnung. Immer wieder zu Problemen führt die Frage, wie der Arbeitgeber die Unterhaltsverpflichtung überhaupt feststellen soll, die er im Rahmen der Sozialauswahl berücksichtigen muss. Das BAG ist hier der Auffassung, dass sich der Arbeitgeber auf die Angaben in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung verlassen kann, ergänzend natürlich auch auf die Angaben, die er zusätzlich hat, zum Beispiel im Personalfragebogen. Es sind also nur dann weitere Ermittlungen nötig, wenn Zweifel an der Vollständigkeit oder der Richtigkeit bestehen. Macht der Arbeitnehmende falsche Angaben, gibt zum Beispiel ein Kind zu wenig an, dann kann er sich später nicht darauf berufen, dass die nicht angegebene Unterhaltsverpflichtung bei der Sozialauswahl nicht berücksichtigt wurde. Und zum Schluss zum Thema Schwerbehinderung. Berücksichtigt werden müssen auf jeden Fall Schwerbehinderungen ab einem Grad der Behinderung von 50. Ob auch die Gleichstellung, also Grad der Behinderung von 30 oder 40 und Gleichstellungsbescheid von der Bundesagentur, ob das auch berücksichtigt werden muss bei der Sozialauswahl, wurde vom Bundesarbeitsgericht noch nicht final entschieden, spricht aber einiges für die Berücksichtigung. Auch hier müssen Sie dann natürlich nur die Schwerbehinderung berücksichtigen, wenn Sie diese überhaupt kennen. Hat der Arbeitnehmende Ihnen also nichts mitgeteilt, müssen Sie bei der Sozialauswahl an diesem Punkt auch nichts berücksichtigen. Ja, und die Sozialauswahl ist nicht nur dann fehlerhaft, was dann zur Unwirksamkeit der Kündigung führt, wenn eines der Kriterien gar nicht berücksichtigt wird, sondern sie ist auch dann fehlerhaft, wenn die Kriterien nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Ja, was bedeutet das? Also zunächst mal wird man sagen müssen, keinem der einzelnen Kriterien wird hier ein Vorrang eingeräumt. Also dem Alter gegenüber der Betriebszugehörigkeit oder ähnlichen. Das heißt, der Arbeitgeber hat einen Bewertungsspielraum. Der Arbeitgeber kann jedem einzelnen Kriterium einen bestimmten Wert zuschreiben. Und wenn der Arbeitgeber bei zwei ArbeitnehmerInnen, die ungefähr gleiche Sozialdaten haben, sich für den einen oder den anderen entscheidet, dann kann das Arbeitsgericht nicht beanstanden. Ja, wie machen Sie das aber richtig, diese Kriterien zu vergleichen? Sie müssen wohl, damit das überhaupt funktionieren kann, ein Punkteschema erstellen, in dem Sie jedem Kriterium bestimmte Punkte zuweisen. Gekündigt werden dann die Arbeitnehmenden, die die wenigsten Punkte haben. Konkret könnte das zum Beispiel so aussehen, dass Sie jedem vergleichbaren Arbeitnehmer 2 Punkte pro Jahr der Beschäftigung zuweisen, 1 Punkt pro Jahr Lebensalter, 4 Punkte je Unterhaltspflicht und 1 Punkt je 10 Grad der Behinderung. Oft ist es so, das wissen wahrscheinlich einige, die das schon mal gemacht haben, dass nach Erstellung des Punkteschemas die zu kündigenden ArbeitnehmerInnen nicht die sind, von denen Sie sich als Arbeitgeber gerne trennen wollen. Frage ist, gibt es hier noch Korrekturmöglichkeiten? Naja, zum einen wird man gucken müssen, es gibt tatsächlich verschiedene Punkteschemata, die das Bundesarbeitsgericht gebilligt hat. Da müssten Sie einfach mal mit Ihrem betreuenden Fachanwalt sprechen, dass Sie schauen, ob da vielleicht eins besonders gut für Sie passt. Zum Zweiten kann man nach § 1 Absatz 3 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz in Ausnahmefällen Arbeitnehmende aus der Sozialauswahl herausnehmen, wenn deren Weiterbeschäftigung aufgrund ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Diese Arbeitnehmer werden auch umgangssprachlich als Leistungsträger bezeichnet. Dabei muss man allerdings aufpassen, da diese Person herauszunehmen wirklich nur in Ausnahmefällen möglich ist. Wenn das Arbeitsgericht diesen Ausnahmefall nicht sieht, kann dies die gesamte Sozialauswahl zu Fall bringen und damit die Kündigung unwirksam machen. Abschließend noch eine Möglichkeit, die Sozialauswahl zu korrigieren nach § 1 Absatz 3 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz, kann die Sozialauswahl so angepasst werden, dass eine ausgewogene Personalstruktur im Unternehmen gesichert wird. Die Regelung soll verhindern, dass die Arbeitnehmer mit einer langen Betriebszugehörigkeit und einem hohen Alter zu stark gewichtet werden, was dazu führt, dass in der Firma dann nur noch die alten und lange beschäftigten Arbeitnehmer verbleiben und alle jungen Arbeitnehmende, die im Verhältnis kurz dabei sind, gehen müssen. Ja, das zu dem schwierigen Thema Sozialauswahl und jetzt durchaus ein anderes, auch schwieriges Thema, was sich auf den ersten Blick ganz einfach anhört. Arbeitnehmende dürfen nämlich nur dann gekündigt werden, wenn sie nicht auf einem anderen freien Arbeitsplatz im Unternehmen beschäftigt werden können.
Vollkommen richtig. Besondere Sorgfalt ist auch hinsichtlich der Frage geboten, ob es anderweitige freie Arbeitsplätze gibt, auf denen die von den Kündigungen betroffenen Beschäftigten vorrangig weiter beschäftigt werden können. Als Arbeitgeber sollten Sie im Prinzip im Kopf immer folgende Checkliste durchgehen. Also kann der zu kündigende Mitarbeiter zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung entweder sofort oder nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen im Betrieb oder einem anderen Betrieb des Unternehmens auf einem freien, vergleichbaren, gleichwertigen oder auf einem freien Arbeitsplatz zu geänderten, schlechteren Bedingungen weiter beschäftigt werden. Letzteres der sogenannte Vorrang der Änderungskündigung. Dann wäre tatsächlich vor Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung eben diese Weiterbeschäftigungsmöglichkeit anzubieten. Zu den einzelnen Punkten. Ja, Stichwort risikofreier Arbeitsplatz. Wichtig ist hier für Sie, Bei der Prüfung von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten müssen Sie den Blick auf das Unternehmen richten. Mit anderen Worten, die Prüfung von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten ist unternehmensbezogen. Und das ist ein Unterschied zur Sozialauswahl. Die Sozialauswahl ist nur betriebsbezogen durchzuführen. Gibt es also mehrere Betriebe in Ihrem Unternehmen, müssen Sie in allen Betrieben schauen, ob es dort Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten gibt. Das ist der erste wichtige Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist die Frage, wann ist ein Arbeitsplatz denn eigentlich frei? Maßgebender Zeitpunkt ist der Zugang der Kündigung. Zu diesem Zeitpunkt muss der alternative Arbeitsplatz frei sein. Oder es muss zu diesem Zeitpunkt bereits feststehen, dass der Arbeitsplatz zum Ende der Kündigungsfrist oder in absehbarer Zeit danach, nach Ablauf der Kündigungsfrist, mit hinreichender Sicherheit frei wird. Letzteres ist eine Frage der Zumutbarkeit und zumutbar ist Ihnen ein abzuwarten als Arbeitgeber, so jedenfalls die Rechtsprechung, immer dann, wenn auch ein anderer neu einzustellender Arbeitnehmer auf dieser Stelle eingearbeitet werden müsste. Auch in diesem Zusammenhang kann eine Stelle nur dann als frei angesehen werden, das Thema hatten wir eben auch im Rahmen der Vergleichbarkeit bei der Sozialauswahl, wenn der Arbeitnehmer nach § 106 Gewerbeordnung versetzbar ist. Es muss also eine vergleichbare, gleichwertige Tätigkeit sein. Eine spannende Frage ergibt sich immer dann, wenn mehrere freie Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und möglicherweise mehrere Arbeitnehmer hier in Frage stehen, gekündigt zu werden. Dann haben wir nämlich dann die Frage, wem wird was angeboten? Wem wird welcher freie Arbeitsplatz angeboten? Beziehungsweise wem muss welcher freie Arbeitsplatz angeboten werden? Auch hier wird man dann die Grundsätze der Sozialauswahl entsprechend anwenden müssen. Und je geringfügiger die Änderung der Arbeitsbedingungen, desto eher wird das dem am sozial schützenswertesten Mitarbeiter anzubieten sein. In der Praxis ist aber zum Teil gar nicht so einfach, welche Änderung von Arbeitsbedingungen denn jetzt eigentlich weniger einschneidend ist. Was ist zum Beispiel in dem Fall, in dem Sie einen Mitarbeiter haben, der auf einer Vollzeitstelle in Berlin sitzt? Diese Vollzeitstelle fällt weg. Sie haben als Arbeitgeber freie Arbeitsplätze in den Betrieben in Potsdam und in München. Das Problem, in Potsdam hätten Sie nur eine Teilzeitstelle frei, in München hingegen eine Vollzeitstelle. Und Sie sehen, das sind in der Praxis gar nicht so leicht zu beantwortende Fragen. Was ist denn da wichtiger? Ist dem Mitarbeiter wichtiger, dass sein Arbeitsweg möglichst kurz bleibt? Oder ist es wichtiger, dass der Stundenumfang des Arbeitsplatzes und damit auch die Vergütung am Ende des Tages gleich bleibt, was aber dann einen Umzug dann hier nach München zur Folge hätte? Spannende Fragen, die in der Praxis dann im Einzelfall beantwortet werden müssen. Auch hier im Zusammenhang mit dem freien Arbeitsplatz beziehungsweise andersherum gesprochen fehlenden Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten stellt sich natürlich immer die Frage, wer muss denn was vortragen? Die Darlegungs- und Beweislast im Verfahren ist abgestuft. Für Sie als Arbeitgeber ist es zunächst einmal ausreichend, dass Sie vortragen, dass es keine freien Arbeitsplätze gibt und Sie keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten haben. Der Arbeitnehmer muss daraufhin vortragen, wie und wo er sich konkret eine Weiterbeschäftigung vorstellt und muss konkret freie Arbeitsplätze benennen. Ein praktisches Problem hierbei ist, ja, wenn Sie als Arbeitgeber in dem Zeitpunkt beispielsweise eine ganze Menge an Stellenanzeigen veröffentlicht haben, so ist es möglicherweise einem Arbeitnehmer relativ leicht möglich, darzulegen, dass es in Ihrem Unternehmen freie Arbeitsplätze und Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten gibt. In diesem Zusammenhang kann der Arbeitnehmer eben auch Arbeitsplätze benennen, die im Ergebnis schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Wir haben ja vorher schon einmal kurz gehört, dass hier in diesem Zusammenhang der Vorrang der Änderungskündigung gilt. Vereinfacht gesagt, ein Arbeitsplatz mit schlechteren Arbeitsbedingungen ist immer noch besser als gar kein Arbeitsplatz. So jedenfalls im Ergebnis des Bundesarbeitsgerichts, müssen also dort, auch wenn nur Arbeitsplätze mit schlechteren Arbeitsbedingungen frei sind, die müssten sie trotzdem dem Arbeitnehmer zunächst anbieten und auch wenn er ablehnt, regelmäßig im Wege der Änderungskündigung zuweisen. Wenn der Arbeitnehmer konkret vorgetragen hat, wie und wo er sich eine Weiterbeschäftigung vorstellt und wenn er freie Arbeitsplätze oder einen freien Arbeitsplatz benannt hat, dann ist es wiederum Ihre Aufgabe als Arbeitgeber, vorzutragen, warum eine Umsetzung nicht möglich ist. Zum Beispiel, weil dem Arbeitnehmer die notwendigen fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse fehlen. Oder aber, warum der Arbeitsplatz gar nicht frei ist, gar nicht frei wird und oder aus anderen Gründen nicht in Betracht kommt. Bei der Frage des freien Arbeitsplatzes bzw. freier Arbeitsplätze kommt häufig auch die Diskussion auf, wie ist es denn mit Leiharbeitnehmenden? Wenn Sie noch Leiharbeitnehmende im Unternehmen beschäftigen, ist dann eine betriebsbedingte Kündigung automatisch kaputt? Sind mit Leiharbeitnehmern besetzte Arbeitsplätze freie Arbeitsplätze? Das Bundesarbeitsgericht hat sich dazu schon im Jahre 2011 geäußert und dort in seiner Entscheidung Folgendes ausgeführt. Dort heißt es unter anderem, werden Leiharbeitnehmer lediglich zur Abdeckung von Auftragsspitzen eingesetzt, liegt keine alternative Beschäftigungsmöglichkeit im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz vor. Der Arbeitgeber kann dann typischerweise nicht davon ausgehen, dass er für die Auftragsabwicklung dauerhaft Personal benötige. Es kann ihm deshalb regelmäßig nicht zugemutet werden, entsprechendes Stammpersonal vorzuhalten. An einem freien Arbeitsplatz fehlt es in der Regel außerdem, soweit der Arbeitgeber Leiharbeitnehmer als Personalreserve zur Abdeckung von Vertretungsbedarf beschäftigt. Das gilt unabhängig von der Vorhersehbarkeit der Vertretungszeiten. Und noch ein bisschen detaillierter aus der Entscheidung. Es werden nicht freie Arbeitsplätze besetzt, wenn Sie als Arbeitgeber einen etwa durch Krankheit oder Urlaub ausgelösten Vertretungsbedarf durch die befristete Einstellung von Arbeitnehmern abdecken. Es bleibt der nur auf Missbrauch und Willkür überprüfbaren Entscheidung des Arbeitgebers überlassen, ob und für wie lange ein aus diesen Gründen vakanter Arbeitsplatz besetzt werden soll. Andernfalls könnten Sie als Arbeitgeber ja gezwungen sein, mehr Arbeitsverhältnisse zu begründen, als Sie es für zweckmäßig halten. Grundsätzlich ist es Sache von Ihnen als Arbeitgeber, das Verhältnis der Anzahl der Arbeitskräfte zum Volumen der anfallenden Arbeit zu bestimmen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für krankheits- oder urlaubsbedingte Vertretungsfälle, sondern auch für längerfristig bestehende Vertretungszeiten wie die Elternzeit. Der Arbeitsplatz eines schon beschäftigten, aber verhinderten Arbeitnehmers ist selbst dann nicht frei, wenn es wahrscheinlich ist oder gar feststeht, dass der Mitarbeiter nicht auf ihn zurückkehren wird. Aber auch in die andere Richtung denkt das Bundesarbeitsgericht und gibt dort an, beschäftigen Sie als Arbeitgeber Leiharbeitnehmer, um mit diesen Leiharbeitnehmern ein nicht schwankendes, ständig vorhandenes Sockelarbeitsvolumen abzudecken, dann kann wiederum von einer alternativen Beschäftigungsmöglichkeit im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz auszugehen sein, die vorrangig für sonst zur Kündigung anstehende Stammarbeitnehmer genutzt werden müsste. Unter dem Strich also die Antwort, sind mit Leiharbeitnehmern besetzte Arbeitsplätze als freie Arbeitsplätze zu berücksichtigen? Es kommt drauf an. Sie müssen also da genau schauen, wo setzen Sie Leiharbeitnehmende in Ihrem konkreten Fall ein, werden die eingesetzt, um Auftragsspitzen oder kurzfristigen Vertretungsbedarf abzudecken. So sind diese Arbeitsplätze nicht als freie Arbeitsplätze anzusehen. Und einen abschließenden Problemkreis wollen wir am Ende noch mit aufnehmen, der nicht direkt in den Punkt der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten passt, aber eine ähnliche Stoßrichtung hat. Bei der Frage nämlich, gibt es mildere Mittel als eine betriebsbedingte Kündigung? Von Arbeitnehmervertretern wird sehr häufig eingewandt, vor Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung hätte hier doch Kurzarbeit eingeführt werden können. So hätte man die Arbeitsplätze doch retten können. Was ist hier das Problem? Während betriebsbedingte Kündigungen grundsätzlich einen dauerhaften Arbeitsausfall voraussetzen, verlangt die Kurzarbeit genau das Gegenteil, nämlich dass der Arbeitsausfall nur vorübergehend ist. Also hieraus folgt dann erstmal vom Grundsatz her, dass sich die Kurzarbeit und die betriebsbedingte Kündigung ausschließen. Also wenn Sie prognostizieren, dass der Arbeitsausfall dauerhaft ist, dann können Sie keine Kurzarbeit beantragen, sondern dann ist der Weg zur betriebsbedingten Kündigung tatsächlich auch richtig und es ist kein Widerspruch, dass Sie nicht zuvor die Kurzarbeit angemeldet haben. Gleichwohl kann es Konstellationen geben, wo auch in Unternehmen Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündigungen gleichzeitig möglich sind. Wenn eine bestimmte Betriebsabteilung geschlossen werden soll, dann können dort betriebsbedingte Kündigungen möglich sein, während in anderen Betriebsabteilungen möglicherweise vorübergehender Arbeitsmangel herrscht, sodass in diesen anderen Abteilungen auch die Anordnung von Kurzarbeit möglich wäre. Es gibt also auch Fallkonstellationen, wo in Unternehmen sowohl Kurzarbeit als auch betriebsbedingte Kündigung parallel auftreten können. Und zuletzt ist dann auch die Konstellation denkbar, dass Sie als Arbeitgeber zunächst Kurzarbeit angeordnet haben, dann aber feststellen, Ihre Prognose hinsichtlich des vorübergehenden Arbeitsausfalles war nicht zutreffend. Sie stellen fest, dass dieser vorübergehende Arbeitsmangel tatsächlich ein dauerhafter Arbeitsmangel wird. Dann dürfen Sie eine korrigierende Entscheidung als Arbeitgeber treffen, die Sie vernünftig dokumentieren sollten und dürfen dann zu diesem Zeitpunkt auch die Entscheidung treffen, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Es ist in dieser Konstellation also kein Widerspruch, wenn Sie von der Kurzarbeit zur betriebsbedingten Kündigung übergehen. Sie müssen es halt nur dokumentieren und müssen vernünftig darlegen, was sich denn nach Einführung der Kurzarbeit geändert hat, dass sich Ihre Prognose als falsch herausgestellt hat. Das soll es zum Thema Kurzarbeit am Ende noch einmal gewesen sein. Ich übergebe das Wort noch einmal an Alexander Schaaf.
Ja, ich frage mal ein bisschen flapsig und sonst so. Naja, das waren natürlich nicht die einzigen Sachen, die Sie bei betriebsbedingten Kündigungen prüfen müssen. Natürlich brauchen Sie eine schriftliche Kündigung, die mit der richtigen Kündigungsfrist ausgesprochen wurde, von der richtigen Person unterschrieben wurde, dem Arbeitnehmenden zum richtigen Zeitpunkt zugegangen ist. Wenn Sie in eine Massenentlassungssituation geraten, dann müssen Sie die Arbeitsagentur und gegebenenfalls, wenn Sie einen Betriebsrat haben, den ordnungsgemäß beteiligen. Und wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann muss der natürlich vor Ausspruch der Kündigung ordnungsgemäß angehört werden. Ja, das zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wie immer hoffen wir, dass Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat. Wir freuen uns über super Bewertungen überall, wo das möglich ist. Empfehlen Sie uns, auch darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wie kommen Sie jetzt an ein Exemplar des Buches Arbeitsrecht von A bis Z ran? Am 14. April, an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, poste ich einen Beitrag bei LinkedIn, in dem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Und alle, die diesen Beitrag dann liken und, also beides, ist ganz wichtig, den Beitrag zusätzlich im eigenen Netzwerk teilen, die nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist Samstag, der 19. April. Die nächste Folge, die wird es dann am 28. April geben. Thema wird sein Arbeitszeitbetrug. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir beantworten sollen. Sie kennen das, die E-Mail-Adressen von meinem Kollegen und mir, die finden Sie in den Shownotes. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling. Es ist ja überall schon recht warm geworden. Genießen Sie das und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.
Und auch von mir ganz liebe Grüße aus Hamburg. Auf bald. Tschüss.